Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Das sind unsere Themen. Der Fall Dominique Strauss-Kahn, die Untersuchung in New York, die Folgen in Paris und die mögliche Zukunft des IWF.
Um den Währungsfonds auch eine international sichtbare Position zu geben, wäre es natürlich schön, einen Leuchtturm zu haben. Und den muss man nicht unbedingt in Europa finden, den kann man auch außerhalb Europas und den USA finden.
Rolf Langhammer vom Kieler Institut für Weltwirtschaft im Gespräch, dazu unser Schwerpunkt. Antrag auf internationalen Haftbefehl gegen Muammar Gaddafi. Was das Strafgericht in Den Haag kann und was nicht. Schließlich die 150 Einwohner von Trien haben es wirklich nicht leicht. Sie müssen Ideen sammeln, was sie mit 13 Millionen anstellen möchten. Die goldenen Wellen der Wasserkraft fließen später durchs Echo der Zeit. Am Mikrofon ist Simon Fatzer. Daniel Hofer hat jetzt die Nachrichten des Tages.
In New York ist der Chef des Internationalen Währungsfonds, Dominique Strauss-Kahn, vor einem Gericht erschienen. Diese soll entscheiden, ob Strauss-Kahn auf Kaution freigelassen wird. Zuvor hatte sich der IWF-Chef damit einverstanden erklärt, dass sein Körper untersucht wird. Wie der Anwalt Strauss-Kahns erklärte, soll die Untersuchung zeigen, ob sein Mandant Kratzer aufweise oder DNA-Spuren einer Hotelangestellten an sich trage. Das Zimmermädchen wirft Strauss-Kahn vor, er habe sie vergewaltigen wollen, was dieser bestreitet. Vor knapp 3 Monaten haben in Libyen die Unruhen und der daraus resultierende Bürgerkrieg begonnen. Heute hat der Chefankläger des UNO-Tribunals in Den Haag Haftbefehl gegen Machthaber Gaddafi, einen seiner Söhne und den Geheimdienstchef beantragt. Chefankläger Moreno Campo wirft Gaddafi unter anderem indirekt die Tötung von 500 bis 700 Demonstranten vor, sowie den Einsatz von verbotenen Splitterbomben. Alle drei seien nicht nur politisch, sondern auch persönlich verantwortlich für die Massenmorde, sagte Moreno Ocampo. Die zuständigen Richter des Strafgerichtshofs müssen nun prüfen, ob genügend Beweise vorliegen. Dann können die Haftbefehle ausgestellt werden. In Sudan ist ein mutmaßlicher Kriegsverbrecher zum Gouverneur eines Bundesstaates gewählt worden. Der gewählte Ahmad Harun gehört der gleichen Partei an wie der sudanesische Präsident al-Bashir, der NCP. Gegen Harun und al-Bashir hatte der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag Haftbefehle erlassen, wegen Verdachts auf Kriegsverbrechen. Die andere große Partei in Sudan, die sudanesische Volksbefreiungsbewegung, anerkennt den Sieg von Harun bei den Gouverneurswahlen nicht. Sie sagt, die Wahlen seien manipuliert gewesen. Der Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen würde den Schweizer Bauern keine sehr großen finanziellen Vorteile bringen. Zu diesem Schluss kommt eine Studie der Forschungsanstalt Agroscope. Einerseits entsteht zwar mehr Nutzen durch höhere Erträge oder durch das Einsparen von Pflanzenschutzmitteln. Andererseits entstehen aber auch mehr Kosten durch die Reinigung der Maschinen. Es ist nämlich nicht erlaubt, Gentech-Pflanzen und konventionelle Pflanzen zu vermischen. Vorderhand ist der Anbau von Gentech-Pflanzen in der Schweiz allerdings verboten. Bis Ende 2013 gilt ein Moratorium. Die Gesundheitskosten in der Schweiz werden in den nächsten 2 Jahren um je 3,5% steigen. Das sagte die Konjunkturforschungsstelle der ETH, die KOF, voraus. In den letzten Jahren waren die Kosten jeweils um fast 4% gestiegen. Die Masern breiten sich in der Schweiz weiter aus, wie das Bundesamt für Gesundheit mitteilt. Seit letztem Dezember seien dem Bund 445 Masernfälle gemeldet worden. Und die Fälle nehmen laufend zu. Im Dezember waren es noch 25, im April bereits 187. Am stärksten betroffen sind die Region Basel und die Westschweiz. In der Westschweiz seien die Masern teilweise aus Frankreich eingeschleppt worden, so das Bundesamt. Nach den vielen Fällen von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche setzt der Vatikan den Bistümern in aller Welt eine Frist. Bis Ende des nächsten Jahres müssten sie Leitlinien erarbeiten zum Thema des sexuellen Missbrauchs. In diesen Richtlinien müsse unter anderem geregelt werden, wie die einzelnen Bistümer in Fällen sexuellen Missbrauchs mit den staatlichen Behörden zusammenarbeiten wollten. Außerdem gilt es zu regeln, wie Priester und Ordensleute künftig ausgesucht und ausgebildet werden sollten. Eine Studie der UNO zeigt, dass ein Drittel aller Lebensmittel, die weltweit produziert werden, gar nicht gegessen werden. Demnach verschwendet in Europa und in Nordamerika jeder Mensch durchschnittlich über 100 Kilogramm Nahrungsmittel pro Jahr. Übertriebene Vorsicht bei Haltbarkeitsdaten oder schlechte Einkaufsplanung seien häufig die Ursache. Vertreter der beiden Palästinenserorganisationen Hamas und Fatah haben sich heute in Kairo getroffen. Sie sprachen darüber, wie sie eine gemeinsame Übergangsregierung bilden und gemeinsame Wahlen organisieren können. Die israelische Regierung hat inzwischen erklärt, dass sie wieder Geld aus Steuer- und Zolleinnahmen an die palästinensische Autonomiebehörde überweist. Israel hatte den Transfer dieser Gelder vor zwei Wochen eingefroren als Reaktion auf eine Versöhnung zwischen den Palästinenserorganisationen Fatah und Hamas. Es wird immer wahrscheinlicher, dass sich die Börsen von New York und Frankfurt zusammenschließen können, wie sie das seit längerem planen. Denn die amerikanische Technologiebörse Nasdaq, die auch an einer Fusion mit der New Yorker Börse interessiert war, zieht ihr Angebot zurück, wie Nasdaq heute bekannt gab. Und damit zu den aktuellen Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.564 Punkten plus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.617 Punkten plus 0,2%. Der Euro wird zu 1.2542 gehandelt, der Dollar zu 88,23 Rappen. Das Wetter heute Abend: lockern sich die Wolken im Norden weiter auf. Morgen Dienstag erwartet uns ziemlich sonniges Wetter. Am Morgen ist es im Norden und Osten zum Teil bewölkt. Über den Bergen gibt es tagsüber Quellwolken, jedoch fällt nur ganz vereinzelt Regen. Die Temperaturen erreichen rund 20 Grad. Im Süden bleibt es oft sonnig und 24 Grad warm. Am Mittwoch geht es mit vorwiegend sonnigem Wetter weiter. Das Gewitterrisiko steigt in den Bergen langsam an. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 22 und 25 Grad. Verkehrsinfo DRS von 18.07 Uhr. Die Verkehrsübersicht in Kurzform. Stau oder stockender Verkehr, Region Basel, auf allen Autobahnen vor der Verzweigung Hagnau. In der Region Zürich auf dem Nord- und dem Westring, aus allen Richtungen vor dem Gubristunnel. Und Region Zugersee auf der A4 aus allen Richtungen vor der Verzweigung Bleggi.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News und mit diesen Themen geht es hier weiter. DSK in den USA. Möglicherweise Neues zum Fall Strauss-Kahn aus New York. Temperaturnahme in Paris und Fragen zum Währungsfonds. Dann ein internationaler Haftbefehl braucht Geduld, meint Gerd Hankel.
Die Weltpolitik, die internationale Gemeinschaft hat ein langes Gedächtnis und irgendwann, siehe Milosevic, siehe Karadzic, irgendwann werden sie zur Verantwortung gezogen.
Ein Gespräch mit dem Völkerrechtler. Weiter, der große Geldsegen für die kleinen Gemeinden, der sogenannte Heimfall macht sie zur Goldmarie. Die schwitzenden und singenden Chinesen mitten in Peking, ein letzter Besuch in einem Männerparadies. Und das heilsame Ende einer Blase.
Es war nicht gesund. Man kann nicht 400%, 500% Gewinn machen. Und das hat man in Dubai gemacht früher.
Ein Abstecher ins Mini-Emirat. Dominique Strauss-Kahn harrt im Augenblick seinem weiteren Schicksal. Er sitzt im Strafgericht von Manhattan vor dem Haftrichter. Als Lebemann war der Sozialist in Frankreich seit langem bekannt. Doch die Verhaftung in New York und die Schwere der Vorwürfe versetzten die französische Politik in Schockstarre. Dominique Strauss-Kahn werde der große Herausforderer von Nicolas Sarkozy bei den Wahlen in einem Jahr. Das galt eigentlich als ausgemacht. Was nun? Rudi Metter über die Pariser Politik am Tag danach.
Dominique Strauss-Kahn wird in Handschellen abgeführt. Dieses Bild flimmert noch und noch über die französischen Bildschirme. Bei den Sozialisten löste starke Emotionen aus. Manuel Valls, der selbst bei den nächsten Wahlen als Kandidat gegen Nicolas Sarkozy antreten möchte.
Mais je n'ai jamais vu cela et je n'ai jamais ressenti cela. Les images de ce matin sont d'une cruauté insoutenable et j'avais les larmes aux yeux.
Diese Bilder seien von einer unerträglichen Grausamkeit. Er habe Tränen in den Augen gehabt. Dominique Strauss-Kahns Freund Le Guin meint, es könne keine Rede davon sein, dass der Direktor des Internationalen Währungsfonds das Hotel fluchtartig verlassen habe.
Son avion était programmé depuis des semaines, il n'a pas donc pris un avion comme ça à la volée. Deuxièmement, après avoir quitté l'hôtel, il est allé déjeuner en ville et donc il n'est absolument pas parti en fuite. S'il n'y a pas de fuite, on peut s'interroger à ce moment-là sur la problématique de la violence.
Wenn Strauss-Kahn aber nicht geflohen sei, dann könne man sich schon fragen, was an den Vergewaltigungsvorwürfen dran sei. Ich bin überzeugt, dass Dominik Strauss-Kahn unschuldig ist und schon bald wieder unter uns weilt, sagt Christoph Gambadelis, Dominik Strauss-Kahns engster Vertrauter in Paris. Die Sozialisten wiederholen es immer wieder, er ist unschuldig bis zum Beweis des Gegenteils. Doch die Kommentatoren sind sich einig, was immer auch an den Vorwürfen dran ist, wenn nicht ein Wunder geschieht, wenn nicht alles in allernächster Zukunft als gigantischer Schwindel und Destabilisierungsversuch enttarnt wird, dann ist Dominik Strauss-Kahn politisch erledigt. Das Idol der Linken ist in wenigen Stunden in Staub zerfallen, schreibt der regierungsnahe Figaro. Nur darf das beim Parti Socialist niemand sagen. Niemand darf aussprechen, dass der Kaiser keine Kleider mehr trägt. Ob Martin Aubry jetzt kandidiere, wollte ein Journalist an einer Pressekonferenz wissen. Das sei nicht der Moment für solche Überlegungen, wurde er vom Pressesprecher zurechtgewiesen. Der langjährige Politbeobachter und Journalist Alain Duhamel spricht von einem Politzyklon, der über den Parti Socialist hinweggefegt sei.
Il n'y a jamais eu aucun événement de ce genre, ni par la violence, ni par la soudaineté, ni par l'ampleur, ni par la cruauté. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui s'appelle un cyclone politique.
Natürlich würden die parteiinternen Primärwahlen zur Bestimmung des Präsidentschaftskandidaten wie geplant stattfinden, meint Duhamel. Aber unter neuen Vorzeichen.
A priori, la logique devrait être qu'on s'oriente vers quelque chose qui ressemble à un duel entre François Hollande et Martin Aubry, qui d'ailleurs en réalité correspondent à deux approches du socialisme, même s'ils sont dans le même parti.
Es laufe wohl auf ein Duell zwischen Parteipräsidentin Martin Aubry und dem früheren Parteisekretär François Hollande hinaus, die auch zwei Strömungen in der Partei verkörperten. Gemeint Martin Aubry, die für einen scharfen Linkskurs steht, sie will zum Beispiel das eben erst erhöhte Rentenalter wieder auf 60 Jahre senken, und François Hollande, der einem mehr sozialdemokratischen Modell verpflichtet ist. Doch darüber, in welche Richtung die Partei gehen soll, wird bei den Sozialisten nicht gesprochen. Solange Dominik Strauss-Kahn auf seiner Unschuld beharrt, steht die Zeit wie still. Die Sozialisten haben den Schock noch nicht überwunden und stehen auch 24 Stunden nach dem Zyklon irgendwie ratlos und fassungslos da.
Dominik Strauss-Kahn ist also in den USA. Dabei hätten die Euro-Finanzminister den geschäftsführenden Direktor des Internationalen Währungsfonds heute in Brüssel erwartet. Und dort geht es einmal mehr um die europäische Schuldenkrise, wo der IWF eine wichtige Rolle einnimmt. Der Spitzenposten beim IWF ist vakant und ob Strauss-Kahn überhaupt darauf zurückkehrt, offen. Ich sprach darüber mit Professor Rolf Langhammer, Vizepräsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, und wollte wissen, ob der IWF auch führerlos funktionsfähig sei.
Das glaube ich schon, denn diese Entscheidungen sind ja bereits Ergebnis eines lang anhaltenden Diskussionsprozesses zwischen der EU-Kommission, der EZB und dem Währungsfonds. Das heißt, man fängt hier nicht bei Null an. Und wenn eine Person ausfallen sollte, hat der Währungsfonds durchaus Mitarbeiter, auch den stellvertretenden Managing Director, der einspringen kann. Insofern glaube ich schon, dass da eine Kontinuität vorhanden ist.
Spielt denn überhaupt eine Rolle, wer da Direktor ist?
Ja, in der Vergangenheit hat das natürlich eine Rolle dahingehend gespielt, dass der Währungsfonds immer in der Leitung eines Europäers war und die Weltbank in der Leitung eines Amerikaners. Ich halte das für nicht mehr zeitgemäß. Wir haben nicht mehr G8, sondern G20. Wir haben Schwellenländer, die hervorragende Persönlichkeiten auch aufbringen können, die man dadurch auch in internationale Abstimmungsprozesse besser einbindet. Also von daher glaube ich schon, dass man in Zukunft auch an die Schwellenländer denken sollte. Aber zunächst einmal, wenn man in diesen traditionellen Kategorien denkt, würde man natürlich immer zuerst wieder daran denken, dass es ein Europäer sein sollte oder eine Europäerin, die diesen Posten besetzt.
Aber man kann davon ausgehen, dass die Tage von Dominik Strauss-Kahn als Direktor wohl gezählt sind. Und auch sein Vize, der Amerikaner John Lipsky, steht ja kurz vor dem Abgang. Droht dem IWF ein Vakuum?
Nein, also der IWF hat sehr, sehr erfahrene Mitarbeiter, die ja auch die einzelnen Publikationen und Ergebnisse des Währungsfonds immer wieder repräsentieren und darstellen, die auch bekannt sind. Also von daher hat man schon Persönlichkeiten, die zumindest im Tagesgeschäft vorübergehend Entscheidungen vorbereiten und sie auch vertreten können. Aber natürlich, um den Währungsfonds auch eine international sichtbare Position zu geben, wäre es natürlich schön, einen Leuchtturm zu haben. Und wie gesagt, den muss man nicht unbedingt in Europa finden. Den kann man auch außerhalb Europas und den USA finden.
Wenn wir die Rolle des Währungsfonds anschauen, was würde das denn bedeuten, wenn da nicht mehr ein Europäer an der Spitze stehen würde? Denn Dominique Strauss-Kahn hat ja das Engagement stark gefördert des Fonds, das er in Europa hat. Hätte das Bestand?
Das glaube ich schon, denn das, was in Europa passiert, hat natürlich Auswirkungen auch für die Schwellenländer. Der Euro ist die zweitwichtigste Reservewährung und eine Währung, die natürlich noch nicht an die Rolle des Dollars als internationale Leitwährung heranragt, aber schon in anderen Funktionen als Reservewährung, als Transaktionswährung und so weiter schon sehr wichtig auch für die Schwellenländer ist. Also ist das, was in Europa passiert, wichtig für die Schwellenländer und ich glaube schon, dass man von daher auch den Währungsfonds dazu bekommen kann, dass er weiter bei den Sanierungsprogrammen zugunsten der mediterranen Euro-Länder mitwirkt und zwar auch sehr aktiv. Es könnte natürlich sein, dass diese Länder auch eine andere Erfahrung mitbringen. Es sind ja im Zweifel auch Überschussländer, die also vor der Frage stehen, ob sie ihre Überschüsse in Zukunft weniger in den USA als in Europa anlegen. Ich glaube schon, dass von ihnen sehr viele neue Impulse kämen, gerade was die Rolle neuer Leitwährungen bzw. der neuen Finanzarchitektur anlangt.
Und wenn wir doch noch kurz einen Blick zurückwerfen auf den noch Direktor des Währungsfonds, Dominique Strauss-Kahn. Er hat den Fonds ja im Herbst 2007 übernommen, als der in einer wirklich schwierigen Situation steckte. Seine Existenz war bedroht. Was hat denn Dominique Strauss-Kahn geleistet in dieser Zeit?
Also wenn ich jetzt etwas ketzerisch sein würde, kann man sagen, dass der Währungsfonds natürlich von der Krise 2008, 2009 profitiert hat. Denn das hat wieder die Feuerwehraufgabe des Fonds natürlich in den Vordergrund gerückt. Es gab eine Zeit lang, dass man sagte, man könnte auf den Währungsfonds verzichten. Nur noch Länder wie Türkei oder andere Länder hätten Programme und alle anderen könnten auf den Fonds als Feuerwehr verzichten. Und wie gesagt, ohne diese Krise hätte auch eine Persönlichkeit wie Strauss-Kahn den Währungsfonds nicht so wieder ins öffentliche Interesse rücken können. Dennoch bleibt das Problem des Währungsfonds, dass er sich immer vor Krisen recht kryptisch äußert. Auch in der Krise 1997 in Asien und der 2008-Krise in den USA hat er nicht klar die Alarmglocke geläutet. Vielleicht auch deswegen, weil er nicht dafür verantwortlich gemacht werden möchte, dass dann tatsächlich etwas passiert, wenn er die Alarmglocke läutet. Und das ist im Grunde genommen der zentrale Zwiespalt des Währungsfonds. Er verfügt über sehr viel Kenntnisse, sehr viel Informationen. Aber daraus eine klare Stellungnahme zu machen und die Märkte so entscheidend vorzuwarnen und so klar vorzuwarnen, dass sie das verstehen, das hat der Währungsfonds eben nicht getan. Vielleicht wäre es unter einer neuen Leitung dann anders.
Das war Rolf Langhammer, er ist Vizepräsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag hat einen internationalen Haftbefehl gegen den libyschen Machthaber Muammar al-Gaddafi beantragt. Dieser soll sich verantworten für die blutigen Überfälle seiner Sicherheitskräfte auf friedliche Demonstranten und die Tötung von Zivilisten bei Angriffen gegen Oppositionelle. Verbrechen gegen die Menschlichkeit, lautet der Vorwurf. Seit Mitte 2002 arbeitet dieser ständige internationale Strafgerichtshof. In dieser Zeit hat er 4 Verfahren ins Rollen gebracht: Uganda, Kongo, Zentralafrikanische Republik und Darfur im Sudan. Ich sprach über dessen Arbeit mit Gerd Hankel. Der Völkerrechtler ist am Hamburger Institut für Sozialforschung spezialisiert auf die Aufarbeitung des Völkermords in Ruanda und des Massenmords in Kongo. Meine erste Frage an Gerd Hankel: Was bringt der Haftbefehl gegen Muammar al-Gaddafi?
Das zeigt deutlich, dass die internationale Gemeinschaft willens ist, Gaddafi zur Verantwortung zu ziehen. Dass der Druck zunimmt auf ihn und dass er nicht irgendwie versuchen kann, da herauszukommen. Der Krieg wird, das davon ist auszugehen, mit einem Sieg der Interventionstruppen enden und dann wird Gaddafi zur Verantwortung gezogen.
Aber wer konkret könnte denn den Haftbefehl vollstrecken?
Gut, der Internationale Strafgerichtshof hat keine Armee, hat keine Polizeieinheit. Man ist angewiesen auf die Kooperation anderer Staaten bzw. auf die Kooperationswilligkeit von Nachfolgeregimen. Sollte also in Libyen ein Nachfolgeregime installiert werden können, dann ist anzunehmen, dass tatsächlich Gaddafi dann verhaftet werden kann und an den Internationalen Strafgerichtshof überstellt werden kann.
Ist anzunehmen, sagen Sie, die internationale Instanz zieht also zur Verantwortung, aber die Umsetzung ganz konkret bleibt eigentlich unmöglich. Das stellt doch den Haftbefehl als Instrument gegen Kriegsverbrecher ein Stück weit in Frage.
Ja, sicherlich. Es gibt ja kein internationales Machtmonopol, wie wir es auf nationalstaatlicher Ebene haben. Das ist natürlich mit großen Problemen verbunden. Aber was wäre denn die Alternative? Soll man sagen, auf internationalem Niveau, soll man sagen, bei also massiven Verbrechen gegen die Menschlichkeit, soll man tatenlos zusehen? Das ist etwas, was mit der zivilisatorischen Entwicklung des Rechts, mit der Bedeutung, der wir heute elementare Menschenrechte sehen, ist das nicht vereinbar.
Und doch, es hat auch etwas Hilfloses. Wir haben ja ein ganz konkretes Beispiel. Vor 2 Jahren gab es einen Haftbefehl gegen den sudanesischen Präsidenten Omar al-Bashir. Was hatte denn das für konkrete Konsequenzen für al-Bashir?
Für al-Bashir selbst hat es leider keine Konsequenzen gehabt, obwohl auch die afrikanischen Staaten, die das Statut des Internationalen Strafgerichtshofs unterzeichnet haben, eigentlich verpflichtet gewesen wären, ihn, sobald er ihr Hoheitsgebiet betritt, festzunehmen. Das haben sie nicht gemacht. Sie haben also insofern ihre vertragliche Verpflichtung nicht erfüllt. Das ist aber in Afrika ohnehin ein Sonderfall, wo man gerade dieses Vorgehen jetzt der Anklagebehörde sehr reserviert sieht, weil, das ist ein offenes Geheimnis, natürlich viele afrikanische Staatsführer selbst genügend, salopp formuliert, Leichen im Keller haben und also eine Anklage fürchten müssten. Geschehen konkret ist im Sudan Folgendes, dass meines Wissens zumindest die Situation im Darfur sich etwas beruhigt hat. Ob das jetzt in erster Linie an dem internationalen Haftbefehl liegt oder allgemein an der Ermattung, das vermag ich allerdings nicht zu beurteilen.
Aber Omar al-Bashir muss eigentlich nichts befürchten.
Zumindest wenn er sich im Kreise seiner Freunde bewegt, muss er nichts befürchten. Aber der Haftbefehl ist ja in der Welt. Der wird auch nicht zurückgenommen. Die Weltpolitik, die internationale Gemeinschaft hat ein langes Gedächtnis und irgendwann, siehe Milosevic, siehe Karadzic, irgendwann werden sie zur Verantwortung gezogen.
Besteht denn nicht auch die Gefahr, dass so ein Haftbefehl sich auch kontraproduktiv auswirkt?
Die Gefahr besteht natürlich immer, dass dann jemand das Gefühl hat, er stünde mit dem Rücken zur Wand und nun erst recht die Verbrechen an Intensität zunehmen. Die Gefahr besteht, aber noch einmal, die Alternative wäre, dass man das hinnimmt.
Sie sprechen von der internationalen Gemeinschaft, aber die ist in diesem Fall ja doch sehr lückenhaft. Also so wichtige Staaten wie die USA, wie China, Russland, Indien, Pakistan, die arabischen Staaten, auch einige Staaten in Afrika sind da gar nicht dabei. Ist denn das überhaupt genug abgestützt?
Das ist die ganz große Gefahr, die dieses Projekt internationale Strafgerichtsbarkeit hat oder die Gefahr, die die Existenz dieser Idee bedroht. Ich bin oft in Afrika unterwegs, auch im Kongo und werde dort gefragt, gut, es ist richtig, dass die Verbrecher, die hier im Kongo Verbrechen begangen haben, zur Verantwortung gezogen werden und dass sich Europa zum Beispiel darum kümmert, dass das geschieht. Wir gelten dort allesamt als völkerrechtsfreundliche Staaten. Nur, und das ist dann oft die nächste Frage, was ist denn mit Afghanistan? Was ist mit dem Irak? Was ist mit Israel, mit dem Gaza-Krieg? Wieso hören wir da eure Stimme nicht? Und diese Vorstellung also, dass man dann kneift, wenn es um starke, wenn es um mächtige Staaten geht oder wenn die Interessen befreundeter Staaten auf dem Spiel stehen, das ist etwas, wenn man das nicht in absehbarer Zeit umsetzt, dann ist das etwas, was die Haltung zu diesem Gericht und zur Idee einer internationalen strafrechtlich durchsetzbaren Gerechtigkeit, das wird diese Idee ganz nachhaltig beschädigen.
Das war Gerd Hankel. Er ist Völkerrechtler am Hamburger Institut für Sozialforschung. Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit dem großen Geldsegen für kleine Gemeinden, dem heißen Hobby alter Chinesen und dem Gesundschrumpfen von Dubai. Die Wasserkraft ist für viele Berggemeinden ein wahrer Segen. Sie erhalten von den Elektrizitätsfirmen hohe Abgeltungen, dass diese ihr Wasser nutzen dürfen, um damit Strom zu produzieren. Nun laufen vielerorts diese langfristigen Verträge aus. Für die Berggemeinden bedeutet dies noch viel mehr Geld. Denn ihnen fallen jetzt die Stromproduktionsanlagen zu, dank des sogenannten Heimfalls. Doch jetzt fängt das Ringen darum, wer diese Werke weiterführen soll. Priscilla Imboden war im Wallis unterwegs.
Das Postauto windet sich die Straße oberhalb von Martigny hinauf über den Col de Forcla und hinunter auf eine grüne Hochebene. Hohe Berge mit Gletschern schließen das Tal ab. Hier liegt Trion, eine ruhige 150-Seelen-Gemeinde. Der gleichnamige Bach fließt ruhig neben dem Dorfkern vorbei. Permanente Gefahr warnen Schilder am Ufer. Die Schleusen des Staudammes weiter oben können jederzeit geöffnet werden. Die Wasserkraft bringt dem Dorf aber vor allem eines, einen regelrechten Geldsegen. Neulich haben die SBB die Konzession für das Stauwerk Emosson mit 6 Gemeinden im Vallée de Trion erneuert. Die Bundesbahnen zahlen in den nächsten Jahren dafür stolze 343 Millionen Franken.
Alors la commune de Trion recevra en tout 54 millions.
54 Millionen gäbe es insgesamt für Trion in Tranchen ausbezahlt, sagt Gemeindepräsidentin Aloise Balzon. Sie sitzt in ihrem modernen Büro in einem alten Steinhaus neben der Kirche. Ihre Gemeinde verfügt in normalen Zeiten über ein Budget von 2 Millionen Franken inklusive Wasserzinsen. Dieses Jahr erhält die 150-Seelen-Gemeinde 13 Millionen zusätzlich von der SBB wegen der Neukonzessionierung. Was wird sie damit tun?
Là, on a lancé une boîte à idées. Les gens du village ont donné des idées. On est en train de trier ces idées maintenant.
Die Gemeinde sammelt zurzeit die Ideen der Bevölkerung. Vorschläge kämen viele. Ein Skilift, ein Asylzentrum, ein pädagogischer Landwirtschaftsbetrieb, Iglus zum Übernachten als Touristenattraktion. Gemeindepräsidentin Aloise Balzon sucht nach Projekten, die Arbeitsplätze nach Trion bringen.
C'est grâce à nos ancêtres, si on touche cet argent, on va pas le dilapider comme ça. Il y a certainement des bonnes idées, il y a des choses à faire, mais on prend le temps.
Dank den Vorfahren hätten sie diesen Reichtum. Nun werde man ihn nicht verprassen, sondern sich Zeit nehmen. Heimfall, so heißt die Bestimmung, wonach die Staudämme nach Ablauf der 80-jährigen Konzession in den Besitz der Gemeinden übergehen. Das wurde damals in der Pionierzeit der Staudammbauten so ausgehandelt und ins Gesetz geschrieben. Mit dem Besitz der Staudämme werden die Gemeinden auch über die Gewinne und Steuereinkommen aus der Wasserkraft verfügen. Laut Schätzungen würde das über die nächsten 80 Jahre dem Wallis zusätzliche Einnahmen von 10 bis 20 Milliarden Franken bringen. Da stellen sich Fragen. Weshalb soll die kleine Gemeinde Eisten pro Kopf mehr als 1 Million erhalten, während nur etwas weiter unten im Rhonetal das bevölkerungsreiche Visp praktisch leer ausgeht? 3/4 der Bevölkerung im Kanton werden nichts von diesen Heimfällen haben. Das birgt Zündstoff. Eine Arbeitsgruppe sucht nach Lösungen. Einerseits, um internen Streit zu verhindern, andererseits, um nach außen vereint aufzutreten und zu garantieren, dass die Wertschöpfung aus der einheimischen Ressource Wasser in Zukunft im Wallis bleibt. Das ist keineswegs sicher. Denn die Stromkonzerne, die Überlandwerke aus dem Mittelland, die die Walliser Staudämme betreiben, rüsten auf. Am stärksten ist die Alpig im Rhone-Kanton engagiert. Jörg Eberhard, Leiter Wasserkraft, sagt zum Heimfall:
Das schmerzt uns doppelt. Einerseits verlieren wir die Nutzung der Wasserkraft für die Stromproduktion und andererseits verlieren wir auch das Eigentum an diesen Anlagen.
Zu den großen Heimfällen Mauvoisin, Grand Dixence, Matmark kommt es erst in 20 bis 30 Jahren. Doch die Elektrizitätsfirmen wollen bereits vorspuren und Konzessionen in den kommenden Jahren erneuern, um weiterhin über die Staudämme verfügen zu können. Ihr Argument? Eine Gemeinde ist nicht fähig, die Wasserkraft zu vermarkten.
Da muss man bewusst sein, es gibt technische Risiken. Das funktioniert nicht immer so wie am Schnürchen. Es gibt kommerzielle Risiken. Der Preis kann auch einmal zusammensinken. Man muss dann fähig sein, eine Durststrecke zu überdauern. Und es gibt auch andere Standortrisiken. Nicht jede Anlage ist so geeignet, dass sie selbstständig und alleine am Markt bestehen kann.
Alpig strebt deshalb eine Partnerschaft mit den eigenen Gemeinden an. Die könnte laut Jörg Eberhard so aussehen.
dass man sagt, 50% eines Ertrages aus einer Staustufe, einer Gewässerstrecke, die gehört dem Hoheitsträger und 50% gehört dem, der investiert und betreibt, ist eine faire Aufteilung.
Dafür wäre Alpiq auch bereit, die Gewinne aus der Wasserkraft in den Gemeinden zu versteuern, statt wie heute in der Konzernzentrale im Mittelland. Im Wallis gibt es dazu noch keine offiziellen Reaktionen. Doch die Überlegungen gehen eher in die Richtung, die Wasserkraftwerke in eine eigene Gesellschaft einzubringen. Dazu will eine Arbeitsgruppe, der Energiedirektor Jean-Michel China vorsteht, ihren Bericht im Juni veröffentlichen. Dann geht die Debatte erst richtig los. Das alles kümmert die Bewohnerinnen und Bewohner von Trian kaum. Sie haben den Geldsegen bereits auf sicher und lassen ihren Träumen freien Lauf.
Les enfants rêvent d'un centre équestre, donc.
Il faudrait faire des appartements pour qu'on puisse amener un peu d'enfants sur toit Trian pour l'école. Et puis peut-être voir sur ce qui est sport ou des choses comme ça un peu.
Piste de luge, piste de fond, genre des activités comme des igloos, comme ça, ça se fait par exemple, un igloo, on peut y vivre dedans, genre de choses.
Das war ein Beitrag aus dem Wallis von Priscilla Imboden. It's Mumbai, Shanghai, Dubai or bye-bye. So hieß es vor kurzem noch im Milliardencasino der Banker. Wer nicht in Mumbai, Shanghai oder eben Dubai mitzockt, kann seinen Job vergessen. Doch dann holte die große Krise auch das Mini-Emirat ein und das mit aller Wucht. Die Baumaschinen standen plötzlich still, Geld und Glitter waren weg, zurück blieben halbfertige Wolkenkratzer. Dubais Herrscher fielen aus ihren hochfliegenden Träumen zurück auf den harten Wüstenboden. Das war vor 2 Jahren. Wo steht das Golf-Emirat heute? Wie gerechtfertigt waren die damaligen Untergangsszenarien? Fredrik Steiger war in Dubai.
Im Minutentakt überqueren die Dhawan, die traditionellen Holzschiffe, den Creek, den Meeresarm, der Dubai in 2 Teile trennt. Die Passage kostet umgerechnet ein paar Rappen, die Fähren sind stets voll, Tag und Nacht. Mag Dubai nach dem Platzen der Blase auch ruhiger geworden sein, es bleibt die lebhafteste Stadt am Persischen Golf. Der Herrscher des Emirats, Sheikh Mohammed Al Maktoum, wirkt keineswegs kleinlaut.
I don't call it recession, I call it challenge. Every day was a challenge to us. Life will be boring if there is no challenge.
Er spreche nicht von einer Rezession, sondern von einer Herausforderung. Ohne eine solche wäre das Leben ja langweilig, sagte er neulich im US-Fernsehsender CNN. Der Politikanalyst Ghanem Nusseibeh freilich sagt, man spüre die Folgen des Knalls von vor 2 Jahren durchaus noch, selbst wenn viele ungern darüber sprechen. Die Krise sei nicht endgültig überwunden, die Schulden seien längst nicht bezahlt. Bis Ende Jahr werden weitere 15 Milliarden Dollar fällig. Sicher sei nicht, ob sie gedeckt seien. Nusseibeh findet, gerade in den führenden Kreisen glaube man etwas vorschnell an eine Rückkehr zur Normalität.
Certain lessons have been certainly learned, but I think there's still.
Offenkundig ist allerdings, das Erschrecken über den knapp abgewendeten Kollaps, die Lähmung daraufhin, waren von kurzer Dauer. Das Emirat brummt wieder, auch dank der zig Milliarden Nothilfe aus dem ungleich ölreicheren Nachbar-Emirat Abu Dhabi. Und es fließt auch wieder neues Geld, Investitionen aus Asien, Europa, Amerika, dem Nahen Osten. Auf dem internationalen Messegelände werden gerade die Stände einer riesigen Lebensmittelmesse ab und jene für eine ebenso große Computermesse aufgebaut. Beide waren bestens besucht. In den Einkaufszentren, die sozusagen zur DNA Dubais gehören, ist die Zeit der leeren Korridore bereits wieder vorbei. Und längst nicht alle Großprojekte wurden auf Eis gelegt, sagt Christian Koch vom Gulf Research Center. Doch manches wurde auf Normalmaß gestutzt.
In den Jahren 2006, 2007, wo also der Boom richtig das Emirat erfasst hat, müsste man schon mal sagen, man hat von einer Utopie in die andere Utopie geträumt.
Riesensummen wurden vor allem in Gebäude investiert, in viel zu viele. Als man merkte, dass auch in Dubai die Palmen nicht in den Himmel wachsen, sackten die Immobilienpreise um mehr als die Hälfte ab. Kochs Bürofenster bietet einen Blick auf den mehr als 800 Meter hohen Burj Al Khalifa, das höchste Gebäude der Welt, ein Symbol für den Übermut Dubais.
Noch bevor der Burj Khalifa fertiggestellt wäre, das größte Gebäude der Welt, hatte man schon Pläne für 10 andere Gebäude entwickelt, die alle mehr als 1 Kilometer hoch sein sollten.
Keine andere nahöstliche Stadt zählt so viele Wolkenkratzer, keine hat eine derart eindrückliche Silhouette. Doch viele sind, zumindest vorläufig, Bauruinen. Hingegen sind die nervtötenden Verkehrsstaus bereits wieder da. Obschon ein weiteres Großprojekt, die elegante hochmoderne Metro, jetzt in Betrieb ist. Obschon die Emiratis weiterhin ihre klimatisierten Limousinen vorziehen, sind die Züge voll. Denn Hunderttausende von Gastarbeitern, die beim Ausbruch der Krise mangels Arbeitsplatz das Emirat verlassen mussten, sind wieder da. Der Schweizer Golfplatzbauer Peter Haradin, Präsident der Swiss Business Association, spricht von einem heilsamen Schock.
Es ist sehr gut für Dubai, was jetzt passiert, weil es war, ganz ehrlich gesagt, zu viel. Es war wahnsinnig. Es war nicht gesund. Man kann nicht 400%, 500% Gewinn machen. Und das hat man in Dubai gemacht früher.
Und ein weiterer Schweizer, Till Stoll, der ein Unternehmen für nachhaltige Bauprojekte leitet, sieht heute ein gesünderes Dubai.
Was passiert ist im 2009, sind sehr viele Leute eigentlich von Dubai weg. Aber das hat natürlich auch zur Folge gehabt, dass Dubai sich ziemlich gesäubert hat. Und das war im Grunde genommen eine Wohltat für Dubai. Heute kann man sagen, es ist sehr viel seriöser, sehr viel ehrlicher auch.
Tausende von dubiosen, teils gar kriminellen Geschäftsleuten hätten dem Emirat den Rücken gekehrt. Dafür seien neue Projekte nachhaltiger. Ein Beispiel: die Mülltrennung und Entsorgung.
Wir haben jetzt eine Recyclinganlage in Dubai, was wir vor 2 Jahren noch nicht hatten. Also vor 2 Jahren, auch wenn man den Abfall geteilt hat, ging es eigentlich das gleiche Loch in der Wüste.
Während Dubai für jene, die auf raschen Profit aus waren, heute unattraktiver ist, ist es für langfristiger denkende Investoren interessanter, meint Urs Stirnimann, seit vielen Jahren als Wirtschaftsanwalt in Dubai tätig.
Vor 3 Jahren war Dubai einfach zu teuer. Und jetzt, mit den tieferen Preisen, glaube ich weiterhin, dass es ein guter Ort ist. Die Infrastruktur ist eine der besten Infrastrukturen, die es gibt im Mittleren Osten.
Und was die Regierung natürlich verschweigt, zumindest für die Einheimischen, plus 15% der Bevölkerung, hat sich selbst der bewusst kreierte Hype um Dubai gelohnt. So wurde aus wertloser Wüste über Nacht superteures Bauland. Der enorme Wertverlust vor 2 Jahren hingegen traf vor allem Ausländer. Von den 3 spektakulären Inselwelten, den 3 künstlichen Städten auf aufgeschüttetem Sand im Meer, über die weltweit berichtet wurde, ist bloß eine wenigstens halbfertig. Die anderen 2 bleiben wohl Planungsleichen. Doch es gibt in Dubai durchaus Geschäftsfelder mit nachhaltigen Chancen.
Man konzentriert sich jetzt wieder auf das Wesentliche, was Dubai eigentlich schon immer stark gemacht hat. Und das ist ein offener Handelspunkt zu sein für die Region als solches,
sagt Christian Koch. Die Hafen- und Flughafeninfrastruktur sind exzellent. Dubai hat beste Aussichten, etwa als Finanzplatz, als Verkehrs- und Handelsdrehscheibe.
Als Hub. Dubai geht bis Marokko, Dubai geht bis Indien, geht bis Malaysien, wie Indonesien,
sagt Peter Haradin. Ein gutes Beispiel dafür ist die Schlüsselfunktion Dubais im Iranhandel, sagt Henri Nader Solein von der iranischen Handelskammer.
Dubai ist effectivement la plaque tournante pour l'Iran parce que c'est l'endroit à partir.
Das Golfemirat profitiert außerdem von den Unruhen in anderen Teilen der arabischen Welt, meint Urs Stirnimann.
Was wir auch gesehen haben, die Emirate profitieren in der Regel von solchen Situationen.
Anders als Tunesien, Ägypten, Syrien oder Bahrain ist Dubai politisch stabil. Auch nach der großen Krise geht es den Emiratis schlicht zu gut, als dass sie mit Aufständen ein Chaos riskieren wollen.
Fredrik Steiger. Und jetzt geht's nach Peking. Dort droht dem ältesten Badehaus die Abrissbirne. Das fast 100-jährige Badehaus steht im Süden der Stadt, in einem Abbruchgebiet, wo die Behörden dem Fortschritt Raum schaffen wollen. Berühmt wurde es als Drehort des chinesischen Films Baden. Dort treffen sich Männer zum Gespräch und Schach spielen, sie rauchen und trinken Tee. ARD-Kollegin Ruth Kirchner durfte kurz ins Männerbadehaus rein.
Wenn man das Badehaus Shuangxingtang in West-Peking betritt, gibt es zunächst einmal gar nichts zu sehen. Und das liegt nicht nur daran, dass die Herren sich vor dem Besuch der Reporterin mit ihren Handtüchern züchtig bedeckt haben. Hauptgrund sind die dichten Rauchschwaden, die in der Luft hängen. Im Ruheraum liegen auf den Tangxiang, den einfachen Holzbetten, 2 Dutzend Männer und rauchen, was das Zeug hält. Nach dem Bad entspannt man sich hier, erzählt Wang Xiaohua, einer der Stammgäste. Wir diskutieren aktuelle Ereignisse wie Libyen oder Japan oder die Gemüsepreise. Die einfachen Leute können hier offen ihre Meinung sagen. Das fast 100 Jahre alte Badehaus Shuangxingtang ist vor allem ein Treffpunkt alter Pekinger. Durch runde Kuppelfenster in der Decke fällt Tageslicht. Die Trennwände zwischen den Ruhebetten sind aus dunklem, altem Holz. An den Wänden hängen riesige Fotos aus einem preisgekrönten Spielfilm von 1999, der dem historischen Badehaus ein Denkmal setzte. Deutsche verirren sich eigentlich nie hierher, werden aber überschwänglich begrüßt, schon weil Deutschland sich bei der Libyen-Resolution der UN zusammen mit China der Stimme enthalten hat. So etwas zählt im Badehaus Shuangqingtang. Deutschland, sagt zum Beispiel der alte Zhang, Deutschland ist sehr gut. Doch bevor es um die Politik geht, gehen die Gäste unter die Dusche, danach ins 40 Quadratmeter große weiß gekachelte Dampfbad. Das allerdings durfte die Reporterin dann doch nicht sehen. Mancher leistet sich anschließend eine Massage oder Pediküre, dann geht's in den Ruheraum zum Rauchen, Tee trinken, Schach spielen und diskutieren. Oder zum Singen. So stimmt der alte Zhang nach einem heißen Bad gern schon mal ein Lied aus der Peking-Oper an. Der kahlköpfige Rentner kommt seit Jahren jeden Tag ins Shuangqingtang. Bei einem Kurzbesuch bleibe ich nur 6 Stunden. Wenn ich lange bleibe, dann den ganzen Tag. Ich kenne alle Leute hier. Sie sind meine Freunde. Wo sonst können wir denn hin und einfach nur plaudern? In der Innenstadt ist es zu teuer. Das können wir uns nicht leisten. Aber hier ist es billig. Nur 80 Cent pro Eintrittskarte. Man kann reden und sich dabei ausruhen. Die Badehauskultur stammt noch aus einer Zeit, als die meisten Wohnungen in Peking keine eigenen Toiletten und Duschen hatten. Der Besuch im öffentlichen Badehaus war Teil des Alltags. Heute leben immer mehr Menschen in zwar komfortablen, aber gesichtslosen Hochhäusern, wo man nicht einmal die nächsten Nachbarn kennt. Er habe mittlerweile zu Hause eine Dusche, sagt zum Beispiel der 53-jährige Guo Pang. Aber das sei einfach nicht dasselbe. Ohne das Badehaus fehle ihm ein Stück alte Pekinger Kultur. Aber diese Kultur muss demnächst dem Abrissbagger weichen. Wie so oft in Peking soll das ganze Viertel mit seinen heruntergekommenen flachen grauen Häusern Neubauten Platz machen. Noch gibt es kein Datum für das Ende des Badehauses, aber alle Gäste, auch der alte Zhang, sind sauer. Zur Kultur gehört vieles, auch die Alltagskultur der kleinen Leute, schimpft er. Wenn man die alten Häuser zerstört, zerstört man auch die Kultur. Und damit wird die Reporterin zum Ausgang geleitet und die alten Männer mit den weißen Handtüchern um die Taillen wenden sich wieder ihren Schachbrettern und Diskussionen zu. Das Badehaus ist für sie wie ein zweites Zuhause in der 20-Millionen-Metropole Peking. Doch in nicht allzu ferner Zukunft müssen sie sich wohl einen neuen Treffpunkt suchen.
Ruth Kirchner war in Peking unterwegs. Und soeben ist klar geworden, dass Dominik Strauss-Kahn noch in Untersuchungshaft bleiben muss in den USA. Wir kommen auf das Thema zurück in der Sendung um 19 Uhr. Das war die erste Ausgabe des Echo der Zeit. Verantwortlich war Marcel Jecke, für die Nachrichten Andrea Abbühl, am Mikrofon Simon Fatzer. Das nächste Echo gibt es um 19 Uhr auf DRS 2, DRS 4 und der DRS Musikwelle. Aktuelle Nachrichten und Hintergrundinformationen sendet Schweizer Radio DRS auch rund um die Uhr auf DRS 4 News und im Internet unter drs.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.